Barrieren abbauen.
Psychische Erkrankung.
Vorurteile.
Mediale Darstellung.
Entstigmatisierung.
Inklusion.
Jeder Mensch hat eine Geschichte.
Psychiatrieerfahrung.
Vielfalt ist unsere Stärke.
X-Talk, der inklusive Podcast von und für Menschen mit Beeinträchtigung.
Okay, willkommen zu unserer heutigen X-Talk-Folge mit einer ganz besonderen Reihe, Aktenzeichen XY-Talk, das inklusive Gespräch mit Krimi-Autoren und Autorinnen. Ich bin Cornelia Schmitz und heute zu Gast bei mir ist Hans-Peter Röntgen. Ich freue mich und danke ganz herzlich fürs Erscheinen. Hallo und guten Tag, Hans-Peter.
Guten Tag, Cornelia. Ja, ich bin Lektor und ich habe auch so meine Erfahrungen mit Depressionen und wie schwierig es einmal einfach für einen selbst ist, aber wie schwierig es auch für andere Leute ist, die sich nicht vorstellen können, wie es im Kopf aussieht, wenn man eine Depression hat und dementsprechend auch etwas hilflos reagieren.
Sieh, wir haben wieder mal genau den richtigen Gast eingeladen. Freut mich ganz besonders. Also du bist ja nicht nur Autor, sondern auch Lektor und das ist interessant für uns hier, wo wir hier arbeiten, weil ja doch der eine oder andere das schon ein fertiges Manuskript in der Schublade hat. Also was genau tut ein Lektor? Was macht einen guten Lektor aus und was soll die Person mitbringen? Mich fasziniert besonders an deiner Homepage, wie prägnant sie ist. Also zum Beispiel die Überschrift Worte, die wirken. Also was tut ein Lektor, damit die Worte wirken?
Also er liest zunächst mal einen Text so wie ein als normaler Leser, das ist das eine. Und das andere ist, dass es dann im Hinterkopf schon ein bisschen abläuft. Und dann am nächsten Tag liest man es nochmal und dann fallen einem eben die Dinge auf. Es ist, das heißt, das erste Mal ist bereits wichtig, weil ein Text sollte ja einen Film ablaufen lassen.
Ja, du meinst jetzt Elemente wie Spannung und
genau,
wie man den Leser reinzieht.
Spannung erzeugen, der Leser soll weiterlesen wollen. Also ein Text, wo der Leser nur sagt, um Gottes Willen, warum muss ich das jetzt lesen, der funktioniert nicht. Und das kann man aber durchaus beheben. Und das sind also die Aufgaben eines Lektors, dass er den Autor auch darauf hinweist, an welchen Stellen geht halt der Film im Leser verloren. Und wie kann man es spannender machen?
Und wie merkst du das? Also ich nehme an, du merkst es an deiner eigenen persönlichen Reaktion. Hier steigst du aus und da ist irgendwas passiert im Text, wo du sagst, da kann ich jetzt den Finger drauflegen. Was wäre zum Beispiel so eine Stelle? Das würde mich jetzt besonders interessieren. Also baut man zum Beispiel auf der ersten Seite schon die Leiche ein in einem Krimi?
Das kommt jetzt auch darauf an, was für einen Roman man schreibt. Was man auf der ersten Seite braucht, ist natürlich irgendetwas, was dem Leser ankündigt, hier wird jetzt was Spannendes passieren, aber dem Leser praktisch eine Frage stellt, was meinst du, lieber Leser, was da passieren wird, aber ihm diese Frage nicht zu beantworten. Mhm. Und das ist auch ein häufiger Fehler, den Autoren machen. Sie erzählen zunächst mal alles Mögliche über den Helden, wann der also ins Gymnasium gegangen ist und so weiter und so fort. Und das nennt man Infodump und das sollte man möglichst streichen, weil der Leser hat ja noch gar keine Beziehung zu dem Helden. Und außerdem interessiert ihn das Gymnasium vielleicht nur dann, wenn es also im Verlauf der Geschichte eine Rolle spielt.
Das heißt, man stellt eine Frage und die Frage wird ganz zum Schluss erst beantwortet, sodass der Leser bei der Stange bleibt. Okay.
Das heißt, der klassische Krimi, es liegt eine Leiche da, die Frage ist, wer hat die warum umgebracht und die wird am Schluss beantwortet. Es gibt natürlich auch andere Krimis, wo es gar nicht so sehr um die Leiche geht, sondern darum, warum hat der Täter sie umgebracht.
Ja.
Dann muss die Leiche nicht gleich am Anfang erscheinen. Dann reicht es, wenn man einfach in den Gedanken des Täters einsteigt. Weil das ist dann das Spannende, was der Leser weiter erfahren will.
Also es führen viele Wege nach oben.
Ja. Es ist also nicht so, dass man sagen kann, man muss das tun und dann kommt hinten ein spannender Roman raus.
Ja, Gott sei Dank ist das nicht so. Ne? Das wäre sehr langweilig. Ja. Jetzt hast du, ich habe mich ein bisschen umschlau gemacht über dich. Jetzt hast du zum Beispiel sowas, das nennt sich 4 Seiten für ein Halleluja. Das klingt spannend. Was ist das?
Das ist, ich habe praktisch Leute, Autoren, die am Anfang standen, aufgefordert, mir die ersten 4 Seiten ihrer Texte zu schicken und habe die dann besprochen. Zunächst mal in einem Autoren-Newsletter, dem Tempest. Und dann später habe ich daraus ein Buch gemacht, wo ich dann die verschiedenen hauptsächlichen Probleme, die in einem Anfangstext auftauchen, beschrieben habe. Das heißt, damit der Autor lernt, wie er die in seinen eigenen Texten erkennt und gleichzeitig auch so, dass er eine Lösung angeboten kriegt. Wie kann man das lösen?
Das wird bei dir viel nachgefragt, nehme ich an.
Das wird dann in dem Buch behandelt und das Buch sich dementsprechend auch, ist dann quasi so zu einem Standardwerk geworden, weil damals hat sich noch niemand um diese Sachen gekümmert in Deutschland. In Amerika ist das schon viel früher passiert.
Das klingt interessant, also kann ich sehr empfehlen. Also ich habe mich da mal schlau gemacht und fand das sehr hilfreich für mich persönlich auch selber. Jetzt vielleicht nochmal zu dem, was du am Anfang eingebracht hast, dein eigener Umgang mit Depressionen oder deine eigene Geschichte mit Depressionen. Vielleicht magst du da mal etwas ausholen.
Ja, das ist einfach, ich habe das in der Pubertät bekommen. Das ist gar nicht so selten, aber damals, das sind jetzt mittlerweile immerhin 50 Jahre her, damals hat kaum jemand etwas über Depressionen gewusst. Und dementsprechend hatte ich selber das auch nicht gewusst. Was ich nur gemerkt habe, ist, dass ich irgendwo schon sehr verrückt bin. Also das ist dann das, was man
Willkommen im Club.
ja, was man sich dann vorstellt, dementsprechend drückt es einen natürlich noch weiter nieder, weil man keine Vorstellung hat, warum das so ist und auch keine Vorstellung, dass das jemals vorbeigehen würde.
Es ist leider immer noch so, dass also das sehr stigmatisiert ist, die Erkrankung, und vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen. Jetzt hast du eingangs gesagt, dass es auch schwierig ist, sowas in einem Roman zu beschreiben, beziehungsweise es vorstellbar machen, wie es sich anfühlt, eine Depression zu haben.
Ja, ein Roman sollte ja spannend sein. Da sollte auch was passieren. Das heißt, wir haben schon über die Leiche geredet. Aber wenn du depressiv bist, hast du gar nicht die Energie, um die Tat aufzuklären. Und dementsprechend wird das dann auch schwierig, das zu schildern, was in einem Depressiven vorgeht und gleichzeitig das so zu schildern, dass es aber auch spannend ist. Weil es
Das kann
ist ja
ich für
oft so, dass sich also einfach die Gedanken kreisen im Kopf, werfen einem ständig vor, was man alles nicht kann und nicht tut und nicht will. Das ist natürlich auf Dauer zwar üblich im Depressiven, aber das muss man, wenn man das ständig wiederholt, ist das nicht gut für den Leser, weil der weiß das ja schon. Und das Zweite
Genau.
ist, was dir der Schreibcoach, jeder Lektor sagen wird, man braucht einen Helden, der etwas will, der ein Ziel hat. Aber das ist also eine der Grundregeln, die für das Schreiben gelten und die ist auch in den meisten Fällen richtig. Aber wenn man ein Projekt hat, wo man jetzt eben eine Hauptfigur haben möchte, die depressiv ist, dann wird das unheimlich schwierig.
Also ich fand es immer sehr schwierig, wenn ich meine eigene Depression beschrieben habe, aus mir rauszutreten und mir das von außen anzugucken und auch wirklich im Außen zu bleiben. Das fand ich sehr schwer. Also dann beim Schreiben nicht in das Grübeln zu geraten, in diese
Genau.
Endlosschleife. Ja, das stimmt.
Also da muss man auch wirklich darauf achten, was man schreibt. Dementsprechend kann man es auch ganz schwer beschreiben, wenn man depressiv ist, weil man dann in depressiven Phase eigentlich nur einen großen Weltschmerz ausbreitet. Und der ist für andere nicht mehr verständlich, weil die ja nicht in der Depression drin sitzen. Das ist überhaupt ein generelles Problem, dass viele, die eben noch nie eine Depression gehabt haben, sich das gar nicht vorstellen können. Wenn ich in einer guten Phase, kann ich sehr überzeugend wirken. Wenn dann die Leute plötzlich erleben, dass ich auf dem persönlichen Gebiet ganz merkwürdig reagiere, dann verstehen die das natürlich nicht. Und es ist ja auch so, wenn du depressiv bist, du ziehst dich zurück. Du gehst erstmal davon aus, dass alle Leute, dich verachten, dass alle Leute nichts mit dir zu tun haben wollen, weil du willst ja selber mit dir nichts zu tun haben. Dementsprechend ist der Umgang ganz schwierig. Und was dann oft passiert, ist, dass also jemand, der das nicht kennt, sagt, ach komm, jetzt geh mal mit zu dieser Party, du musst mal rauskommen. Das ist natürlich eigentlich ein vernünftiger Ratschlag, aber das ist einer, der nicht hilft, weil du auf der Party erst recht mit Leuten konfrontiert wirst, von denen du ausgehst, dass du sowieso nichts dazu beitragen kannst. Dementsprechend ist das dann keine so gute Idee. Und außerdem musst du dich erstmal aufraffen, überhaupt rauszugehen.
Das finde ich jetzt sehr toll und hilfreich, dass du so offen darüber sprichst. Und es geht mir ganz genauso. Ich verliere in diesen schlechten Phasen ganz viel soziale Kompetenz. Normalerweise bin ich schlagfertig und kann nicht mit Leuten reden. Aber wenn ich mich zurückziehe, dann werde ich komisch. Dann verstehen die Leute mich nicht mehr. Dann können sie nichts mehr mit mir anfangen. Also vielen lieben Dank, dass du da so offen bist. Das hilft uns sehr. Dennoch möchte ich dich jetzt mal wieder auf das Thema Lektor sein zurückführen, weil das für uns so interessant ist. Wie kann man sich zum Beispiel von der KI unterscheiden? Eine Frage, die ich mir jetzt stelle. Was macht man da?
Man kann sich von der KI unterscheiden, indem man die KI lektoriert. Es ist so, wenn du KI-Texte siehst, ich habe da auch so ein paar Versuche gemacht, du stellst bald fest, die machen also die Anfängerfehler, die neue Autoren auch machen.
Also das wäre zum Beispiel Infodump und keine Spannung.
Aber sie reden endlos. Also mir hat mal eine Kollegin gesagt, die hat also von der KI anlässlich eines Trauerfalls eine entsprechende Rede oder rechnen Brief entwerfen lassen. Sie hatte eben noch nie sowas gemacht. Das war zwar nützlich, aber es war halt endlos geschwätzig. Also als erstes muss man da erstmal streichen und einen ganzen Roman zu schreiben, das wird mehr als schwierig.
Was gefällt dir an Krimis? Was macht für dich einen guten Plot aus und wie kommt man auf einen guten Plot? Und gibt es auch Genres, die dir gar nicht gefallen oder Ideen, die dir gar nicht gefallen?
Es gibt ja die blöde Antwort, man schickt 10 Euro an das Deutsche Literaturinstitut und dann kriegt man einen Plot zurück. Aber im Ernst, das ist ganz, ganz schwierig zu sagen, weil das ist ja auch ganz unterschiedlich. Also es hat wenig Zweck, wenn jemand, der sich nicht für Krimis interessiert, einen Krimi anfängt. Dementsprechend sind die Plots immer auch sehr individuell. Also es gibt ja auch, in Amerika gab es vor allem immer wieder mal solche Aufgaben, wo Autoren mit dem gleichen Anfang eine Geschichte erzählt haben. Die Geschichten waren völlig unterschiedlich.
Was interessiert dich überhaupt gar nicht? Was lässt dich völlig kalt und wo steigst du sofort aus?
Das sind vor allem natürlich endlose Erklärungen von dem Autor, der meint, das muss der Leser jetzt aber wissen. Aber am Anfang muss der Leser natürlich orientiert sein, wo bin ich eigentlich? Aber mehr auch nicht, weil das ist ja die Aufgabe der Geschichte. Er soll neugierig werden, aber er soll nicht alle Infos geliefert bekommen. Und vor allem also keine Infos, die völlig uninteressant für ihn sind.
Also die Geschichte soll tragen, die Handlung soll tragen.
Die Geschichte soll tragen und wenn man Infos bringen will, und das muss man ja oft, dann sollte man die in Form der Handlung bringen. Das heißt, dass es zum Beispiel rauskommt anhand von irgendetwas, was passiert. Wenn also in einem Science-Fiction da eine neue Waffe ist, dann kann man das dadurch bringen, dass diese Waffe eingesetzt wird. Oder man kann es dadurch bringen, dass eine bestimmte Sache im Kopf des Helden eine Emotion bewirkt. Zum Beispiel, der untersucht in irgendeinem langweiligen Vorortviertel und denkt sich, um Gottes Willen, wenn ich hier leben müsste. Hier geht der Bus wahrscheinlich nur am Sonntagabend und die nächste Kneipe ist 5 Kilometer entfernt. Damit kennzeichnet man auch, wo man sich befindet.
Klar,
da muss man nicht schreiben. Und das war ein Vorortviertel, wo alle Häuser auch gleich aussahen und so weiter und so fort.
Sondern alles ist total langweilig und ich steige hier aus.
Das ist total langweilig, während wenn man also mitkriegt, was der dann angesichts dieses Vorortviertels macht, dann ist man automatisch drin und assoziiert, was es ist.
Ja, vielen Dank für dieses anschauliche Beispiel. Vielleicht auch danke bis hierhin. Jetzt noch mal ganz kurz zu unserem speziellen Schwerpunkt im Aktenzeichen XY-Talk. Das ist ja das Thema Krimi und Psyche, beziehungsweise psychische Erkrankungen in Kriminalromanen. Und da habe ich das Gefühl, dass altgediente Motive wie Eifersucht oder Geldgier oder Rache ausgedient zu haben scheinen. Und es wird nur noch der psychopathische Serienkiller gefragt oder bedient mit der schwierigen Kindheit. Und wir haben eben Angst, dass uns das Knüppel zwischen die Beine wirft, dass das das Stigma vergrößert. Was würdest du zu dieser Sache sagen? Also man darf ja einen psychopathischen Serienkiller beschreiben, ist ja alles kein Problem. Aber wie geht man daran? Was macht man da?
Ja, das Problem ist, dass viele also den Psychopathen wählen, weil sie denken, der ist einfach. Weil sie denken, der ist eh verrückt, also muss man sich nicht den Kopf zerbrechen, welche Motive der hat. Aber auch jemand, der psychopathisch gestört ist, hat ja eine Logik im Kopf, die stimmt nicht mit der Realität überein, aber es ist eine innere Logik und mit der muss man sich beschäftigen. Der Glaube, man muss bloß einen Psychopathen machen, eine Schlachtplatte, das heißt möglichst viele Leichen. Und dann wird es spannend. Es gibt sicher viele Leserinnen, es sind seltsamerweise hauptsächlich Leserinnen, die dadurch Spannung gehalten werden. Aber ich finde es nicht so gut. Ich finde es wirklich gut, dass man also sich dann also nicht nur mit der Kindheit des Psychopathen befasst, weil die kann ja auch ganz normal gewesen sein. Das weiß man ja gar nicht. Und sondern viel mehr mit dem Motiv. Wovon geht er eigentlich aus? Was läuft da bei ihm ab? Das ist natürlich schwierig, weil man oft gar nicht in den Kopf reingucken kann und weil die meisten Autoren, die Psychopathen beschreiben, über Psychopathen keinerlei Ahnung haben.
Ich möchte an der Stelle vielleicht noch ganz kurz auch für die Leser und Leserinnen erwähnen, dass wir hier an der Stelle nochmal mit einem Psychiater oder mit einer Ärztin reden werden zum Thema, wie gefährlich sind denn jetzt die psychisch Kranken eigentlich wirklich? Also es geht uns ja darum, dass wir das Stigmata abbauen. Und ja, also vielen Dank erstmal bis hierhin.
Also da kann man einfach auch noch mal sagen, die Serienmörder, mittlerweile hat jedes Dorf im Krimi seinen Serienmörder, aber in der Realität sind die relativ selten. Die meisten Morde passieren einfach aus Beziehungen oder halt aus Geldgier.
Ja, genau. Das ist ein schönes Schlusswort. Heute bei mir im Aktenzeichen XY-Talk war Hans-Peter Röntgen. Ich danke dir sehr für dein Erscheinen und deine Gedanken zum Thema und wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank und einen schönen Tag noch.
Und vielen Dank euch. Und es war ein spannendes Interview.
Ja, fand ich auch. Vielen Dank. Bis
Tschüss.
dahin. Tschüss.